Der Titel der Predigt: Taufe, eine Herzensangelegenheit. Und ich habe gelesen, dass Kinder, wenn sie Erwachsene sehen, das, was sie bei den Erwachsenen sehen, als logisch verstehen für sich. Das ist logisch, weil die Erwachsenen es tun, muss es richtig sein. Ja? Und aufgrund dessen kopieren sie es dann auch. Egal, ob das jetzt gute Eigenschaften sind, und dann wird es dann eher interessant, wenn es dann auch die schlechten sind. Ja? Das heißt, wenn du dann irgendwie deinen Kindern sagst, hey, räum doch mal auf, und dann deine Frau kommt und sagt, hey, hallo Gabriel, räum doch mal selber deine Sachen weg, und danach kannst du es dann auch von den Kindern erwarten, brauchst dich nicht zu wundern, du hast da selber Sachen liegen. Ja? Also Kinder kopieren und schauen, du kannst viel erzählen, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was Kinder sehen, und das kopieren sie, weil sie es irgendwie auch als logisch ansehen. Und im Glauben ist es doch auch manchmal so, oder? Wir kopieren das, was andere uns vorleben, ohne darüber nachzudenken, was dahinter steckt. Also ohne uns wirklich damit auseinanderzusetzen. Und da bleibt so oft vom wirklich ursprünglichen christlichen Leben nicht viel übrig, wenn wir es darauf reduzieren, das Verhalten anderer nachzumachen, zu kopieren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Dinge tun, weil andere es eben von uns erwarten und weil andere sie auch tun. Und bei der Taufe sind wir auch so ein bisschen in dieser Gefahr, dass ein Mensch in die Taufe geht, weil er das Gefühl hat, das wird von ihm erwartet. Ja, das sind die Eltern, die kommen und erwarten irgendwie, hey, dass man sich taufen lässt, oder liebe Geschwister aus der Gemeinde kommen, sag mal, bist du eigentlich schon getauft? Das ist irgendwie gut gemeint, ja, aber kann halt auch nach hinten losgehen, dass man so einen Druck empfindet, und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Oder dass man irgendwie auch sieht, Freunde sind getauft, ja, und man denkt irgendwie, man will dazugehören, und deswegen macht man das dann irgendwie auch, ja. Also ich habe mich mit 17 taufen lassen, ich habe mich mit 21 taufen lassen, mit 17 habe ich mich bekehrt. Aber bei mir war das auch so ein Gehorsamsschritt, ja. Es war ein Gehorsamsschritt, ich wusste, Jesus will das von mir, das ist Gottes Wille. Aber ich habe erst im Nachhinein, ja, immer tiefer den Sinn von Taufe verstanden, ja. Und dieses den Hintergrund, worum es eigentlich bei der Taufe geht, ja, da habe ich mich hinterher so noch viel intensiver mit auseinandergesetzt. Es geht nicht nur um einen Gehorsamsschritt, es geht nicht nur es geht nicht darum, menschliche Erwartungen zu erfüllen, sondern es geht letztendlich um eine Beziehung zwischen Gott und dir. Und das wird deutlich, wenn wir uns die Taufe ansehen, die Jesus erlebt hat. Ja. Du kannst in der Taufe eine persönliche und individuelle Begegnung mit Gott haben. Und darum geht es. Und wir wollen uns jetzt mal die Taufe Jesu ein bisschen angucken. Markus 1, 9 bis 13. Da steht: In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Teufel versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. So, die Frage, die sich da irgendwie stellt: Warum hat sich Jesus überhaupt taufen lassen? Er war doch Gottes Sohn. Brauchte er wirklich die Taufe? Also Jesus hatte kein altes, sündiges Leben, das er irgendwie ablegen musste. Ja, er musste nichts Altes ablegen, um was Neues anzuziehen. Und die Beziehung zu seinem himmlischen Vater, die war ja auch da. Also warum hat er sich nun taufen lassen? Die Beziehung war nicht getrennt, musste also auch nicht wiederhergestellt werden. Und bei Johannes war es damals so, Johannes dem Täufer, der die Leute getauft hat, auch Jesus getauft hat, da sind die Leute zu ihm gekommen, wenn sie einen Neubeginn mit Gott machen wollten. Also sie wollten ihr altes Leben hinter sich lassen, weil sie verstanden haben, dass ihr Leben ohne Gott verloren war. Und die Täuflinge haben ihre Sünden bekannt und dann wurden sie von Johannes im Jordan getauft. Und die Taufe war so ein Zeichen dafür, dass die Sünden vergeben waren und dass sie Vergebung von Gott empfangen haben. Johannes war ein auffälliger Mensch, ein besonderer Mensch und hat sich von Heuschrecken und Honig ernährt und hatte Klamotten aus Kamel an. Muss ziemlich gejuckt haben, denke ich. Kamelhaar, naja. Also Johannes kommt 6 Monate vor Jesus, der sein Vetter ist, auf die Welt. Als Prophet zieht er durch Judäa und ruft unermüdlich zur Umkehr auf. Er mahnt die Menschen, dass sie ihre Beziehung zu Gott in Ordnung bringen sollen. Und die Bibel nennt das Buße. Und als Zeichen der Buße tauft Johannes die Menschen in dem Wasser des Jordan. Seine Worte sind klar, sind treffend, sind deutlich und die Kraft seiner Botschaft und seiner Taufe ist so groß, dass ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zu ihm hinausziehen, ihre Sünden bekennen. Matthäus 3, Vers 5. Dabei hat er sich immer als Vorläufer Jesu verstanden. Er sagt, dass einer kommen wird, der stärker ist als er, der zu Ende bringen wird, was er selbst begonnen hat. Und so geschieht es, dass Jesus zu Johannes kommt, um sich taufen zu lassen. Das können wir Matthäus 3, 13 bis 15 auch nochmal lesen. Als Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Also Jesus fordert Johannes auf, ihn zu taufen. Entschieden weist dieser das zurück, denn er merkt, hier stimmt irgendwas nicht. Er müsste eigentlich von Jesus getauft werden, gell? Also die Taufe war für Jesus kein Zeichen dafür, dass er sein altes, kaputtes, verlogenes Leben hinter sich lassen müsste. Jesus war sündlos. Er hat es nicht nötig, irgendeinen Fehltritt zu bereuen oder sich irgendeine Schuld abwaschen zu lassen. Jesus lässt sich taufen, um zu zeigen, dass er zu den Menschen gehört. Er will sich in seiner Taufe zu uns stellen, Seite an Seite mit uns, mit ihnen, mit den Menschen. Und indem er Johannes erlaubte, ihn im Wasser des Jordans unterzutauchen, identifizierte er sich voll und ganz mit uns Menschen. Er bittet seine Nachfolger, niemals irgendwo hinzugehen, wo er selbst nicht gewesen ist. Und auch nicht etwas durchzustehen oder etwas durchzuleiden, das er nicht selber erlitten hat. Das darfst du wissen, wenn du durch schwierige Situationen gehst. Jesus hat genau dasselbe erlitten wie du. Und er leidet mit dir, wenn er der Herr deines Lebens ist. Er steht nicht nur irgendwie daneben und beobachtet das, sondern wenn er dabei ist, dann erleidet er genau dasselbe, was du auch, wo du auch durchgehst. Ob das in der Schule ist, ob du gemobbt wirst, ob du doof von deinem Chef behandelt wirst, Ungerechtigkeiten erlebst in irgendeiner Form. Jesus hat das genau so erlebt, wie du es auch erlebst, 1:1. Johannes tauft Jesus und dieser machte eine starke geistliche Erfahrung der Taufe, die ihn sehr berührte. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude, Markus 1, Vers 11. So, warum sagt Gott das? Zu wem spricht Gott hier eigentlich? Eine Möglichkeit ist, dass diese Worte den Menschen galten, die bei der Taufe dabei waren von Jesus. Alle sollten begreifen, wer Jesus ist und es sollte von vornherein klar sein, wie sie Jesus begegnen sollte. Vielleicht ein Aspekt, aber nicht der wesentliche Grund. Die Worte, die der Vater sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine Freude, waren vor allen Dingen für Jesus bestimmt. Vielleicht fragst du jetzt, brauchte Jesus das? Wusste er nicht, er war doch Gottes Sohn, das wusste er doch wohl, oder? Ich meine, er wusste doch, wer sein Vater war und er wusste doch, was er im Himmel erlebt hatte. Es ist richtig, dass Jesus der Sohn Gottes war. Gleichzeitig war er aber auch ein Mensch, wie du und ich. Und Gott sagte diese Worte zu ihm, weil Jesus es gebraucht hat. Er brauchte es, den Vater zu hören. Er brauchte es, diese Stimme zu hören. Und diese Worte, die sollten ihn ermutigen und Kraft geben, wenn er Ermutigung und Kraft brauchte, dass er darauf zurückgreifen konnte. Und sie führten Jesus vor Augen, wer er ist. Wer er ist, nämlich der Sohn Gottes. Der geliebte Sohn. Sie klärten seine Identität. All das passierte ja, als Jesus ganz am Anfang seines öffentlichen Wirkens stand. Und vielleicht hat Jesus sich in Anbetracht dessen, was da auf ihn zukam, sich wirklich gefragt, schaffe ich das? Kann ich das? Komme ich da durch? Schaffe ich das wirklich, diesen Weg zu gehen, diesen schweren Weg auch? Kann ich immer den Willen meines Vaters tun? Naja, vielleicht denkst du, wenn nicht Jesus das schafft, wer denn dann, ja? Als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane betete, wurde er von Angst und Grauen gepackt. Und seine Seele war total erschrocken und fast schon traumatisiert, ja, von dem, was er da vor sich sah, Markus 14, 33. Jesus war sogar zutiefst irgendwo auch verzweifelt und dachte, dass er es nicht schaffen würde, diesen Weg des Kreuzes zu gehen. Jesus brauchte eine Ermutigung und die Zusage seines Vaters. Mit diesen Worten, du bist mein geliebter Sohn, geht Jesus also seinen weiteren Weg. Was machen Worte mit uns? Psychologen und Hirnforscher finden immer mehr Hinweise darauf, dass Worte unser Denken und Handeln prägen. Wir haben wahrscheinlich schon leider erfahren, was negativ ausgesprochene Worte in unserem Leben für Auswirkungen hatten. Aber wir wissen auch, welchen Einfluss positive Worte auf uns haben können, wie sie uns Kraft geben können und uns nach vorne bringen. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen, die deutlich macht, welche Kraft Worte haben können. Sie stammt aus dem Buch The Whisper Test von Mary Ann Byrd. Das ist eine wahre Geschichte, das hat sie selber erlebt, ihre Geschichte. Ich wuchs in dem Wissen auf, dass ich anders war und ich hasste es. Ich wurde mit einer Hasenscharte geboren. Und als ich in die Schule kam, machten meine Klassenkameraden mir klar, wie ich auf andere wirkte. Ein kleines Mädchen mit einer missgestalteten Lippe und einer entstellten Sprache. Ich war überzeugt, dass niemand außer meiner Familie mich lieben konnte. Im zweiten Schuljahr gab es jedoch eine Lehrerin, die wir alle liebten. Die kleine, rundliche und fröhliche Dame hieß Mrs. Leonard. Eine sprühende Person. Einmal im Jahr machten wir einen Hörtest und schließlich war ich an der Reihe. Ich wusste aus vergangenen Jahren, dass die Lehrerin dabei an ihrem Pult saß und irgendetwas flüsterte, während wir an der Tür standen und zuhörten und uns dabei ein Ohr zuhielten und mit dem anderen Ohr hörten. Sätze wie, der Himmel ist blau oder hast du neue Schuhe, die wir dann wiederholen mussten. Da stand ich dann und wartete auf die Worte, die er Gott in den Mund gelegt haben musste. Jene 7 Worte, die mein Leben veränderten. Ich wünschte, du wärst meine kleine Tochter. Wie sehr veränderten diese Worte das Leben dieses Mädchens? Es waren Worte, die sie im Herzen behalten hat. Sie hätte sich diese Worte 1000-mal selber sagen können und es hätte nichts gebracht. Sie hätte es nicht geglaubt. Aber da war jemand, der sie kannte, der sie liebte und der außerdem noch eine große Autorität hatte. Und so konnte sie das glauben und annehmen. Diese Worte hatten Einfluss auf ihr gesamtes Leben. Alles änderte sich für Mary Ann Byrd. Sie fing an zu verstehen, dass die Worte ihrer Klassenkameraden nicht die einzigen Worte über ihrem Leben waren. Sie fing an, sich als geliebt und liebenswert zu sehen und zu begreifen. Sie verstand, dass ihre Zukunft nicht zwangsläufig dadurch bestimmt war, also von ihren bisherigen Lebensumständen oder von dem, was negativ über ihr ausgesprochen wurde. Und sie konnte das überwinden und tatsächlich den Fußstapfen dieser Lehrerin folgend, die sie freigesetzt hatte, wurde Mary Ann Byrd später selber eine mitfühlende und freundliche Lehrerin. So viel zum Thema Worte. Worte bewirken etwas. Sie können uns Sicherheit und Zuversicht geben. So wie Jesus es in seiner Taufe erfahren hatte, als sein Vater zu ihm sagte, du bist mein geliebter Sohn. Direkt nach seiner Taufe geht Jesus in die Wüste, um Zeit für sich zu haben. Er will sich innerlich vorbereiten auf das, was da auf ihn zukommt. Und die Wüste ist ja ein Ort der Reduktion, sage ich mal, ja, auf das Wesentliche. Und Jesus konnte sich dort voll und ganz auf seinen himmlischen Vater ausrichten und alles beiseite lassen, was ihn ablenkte. Deswegen hat er auch gefastet. Und Jesus will sich, wie gesagt, vorbereiten auf das, was auf ihn zukommt. Und dann nach 40 Tagen in der Wüste ohne Essen kommt der Teufel und Jesus ist geschwächt. Und auf solche Momente wartet der Teufel gerne. Ich möchte an dieser Stelle nicht die ganze Geschichte der Versuchung Jesu mit euch anschauen, aber wer sich in der Bibel etwas auskennt, der weiß, dass der Teufel auf Jesus zukommt und zu ihm sagt, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist. Punkt, Punkt, Punkt. Gewissermaßen sagt er, guck dich doch mal an, Jesus, du sitzt in der Wüste rum, halb verhungert, schwach, völlig verstaubt. Du willst der Sohn Gottes sein? Wer bist du denn? Du packst es ja sowieso nicht. Du bist so schwach. Und diese Aussage des Teufels ist ein Frontalangriff auf die Identität Jesu. Die Identität ist die innerste Wahrheit über sich selbst. Sie beantwortet die Frage danach, wer man selber ist. Und der Teufel fordert Jesus heraus, indem er ihn fragt, wer bist du eigentlich? Der Teufel versucht immer wieder Zweifel zu säen. Er versucht auch dich und mich in Frage zu stellen. Und er wartet gerne schwache Momente ab, in denen du dich plötzlich mit der Frage konfrontiert siehst, wer bin ich eigentlich? Bin ich das wirklich, was Gott über mich sagt? Ich kenne das auch, denn manchmal steht auch der Teufel vor mir und sagt, guck dich doch mal an, du machst so viele Fehler. Du willst Gottes Kind sein? Und durch dich will Gott sprechen? Du hast doch gar nicht das Zeug dazu. Wenn das passiert, muss ich geklärt haben, wer ich bin und wer mich in diese Arbeit gerufen hat. Ich bin unvollkommen, aber vollkommen angenommen als Kind Gottes. Und das seid ihr auch. Ich bin sein geliebtes Kind und daran kann sich nichts ändern. Und bei dir ist es ganz genauso. Du bist auch Gottes geliebtes Kind, wenn du Jesus angenommen hast in dein Leben, wenn du dein Herz geöffnet hast, wenn er der Herr ist über dein Leben, wenn er dein bester Freund ist. Und es geht bei der Taufe geht es um eine Begegnung von Herz zu Herz. Es geht nicht darum, irgendwie etwas zu erfüllen, irgendwie eine Erwartung zu erfüllen, irgendwie etwas tun, was andere dir vorgebetet haben, sondern es geht um die Beziehung zwischen Gott und dir. Das ist das Entscheidendste, um dein Herz und um sein Herz. Und ich vergleiche das, mir ist der Vergleich gekommen mit einer Ehe. Also Elke und ich haben uns ja sehr intensiv auf die Ehe vorbereitet. Gell? Wir haben alle Fragen durchgesprochen. Wir haben geschaut und wir haben geguckt und wir haben Gespräche geführt. Wir haben Bücher gewälzt, wir haben alles Mögliche. Und wir haben uns sehr genau darauf vorbereitet. Aber das Schönste, das Beste war natürlich dann, als wir zueinander Ja gesagt haben. Und da ging es nur noch um eine Begegnung von Herz zu Herz. Da ging es darum, Ja zu dem Gegenüber zu sagen. Wirklich, ich will mit dir. Ich will mit dir mein ganzes Leben lang verbringen. Ich will mit dir durch dick und dünn gehen. Ich lasse dich nicht im Stich. Und du lässt mich auch nicht im Stich. Und wir gehen gemeinsam denselben Weg, koste es, was es wolle, ja? Auch wenn Schwierigkeiten kommen. Und so ähnlich. Ich vergleiche das mit der Taufe. Da geht es auch darum, einmal das vorher natürlich zu schauen, was kommt da auf mich zu, sich damit zu befassen. Aber dann geht es wirklich bei der Taufe nur noch um dich und um Gott, um Jesus. Es geht nicht um Menschen, es geht um keine Erwartungen, sondern nur um eine Herzensbegegnung und ein hundertprozentiges Ja zu Jesus. So, und wenn du das möchtest, wenn du wirklich sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen und ich liebe dich und ich will dich noch viel mehr lieben und ich will, dass wir wirklich gemeinsam den Weg gehen und egal was kommt, du stehst an der ersten Stelle und ich liebe dich und ich will dir alles, mein ganzes Leben geben und ich will auch dein ganzes Leben haben, ich will dich kennenlernen, ich will dein Herz, hier hast du mein Herz. Und wenn du das willst und wenn du dich zumindest damit beschäftigst, ob du das möchtest, dann ist die Taufe für dich und auch die Vorbereitung auf die Taufe, die wir anbieten hier in der Gemeinde, das Richtige. Jetzt gehe ich wieder zurück zu Jesus. Jesu Erfahrung der Taufe in der Begegnung auch mit dem Teufel war diese Erfahrung der Taufe ganz, ganz wichtig. Er hat 40 Tage vorher gehört: Du bist mein geliebter Sohn. Er hatte es nicht nötig, das dem Teufel zu beweisen, dass er es ist. Gott hat es ihm zugesprochen. Und wenn Jesus es nötig hatte, diese Worte vom himmlischen Vater zu hören, um im Moment des Angriffs vorbereitet zu sein und um zu wissen, wer er ist, dann brauchen wir das erst recht. Und wenn du auf der Suche bist nach deiner Identität und wenn du nicht weißt, wer du bist, dann ist die Taufe der richtige Weg, um rauszukriegen, wer du bist. Denn da steht der Vater und er sagt dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und wir dürfen erleben und erfahren, was Gott und wie Gott über uns denkt und wer wir sind, damit wir uns unserer Identität sicher werden, damit wir stark werden als Persönlichkeiten. Und die Taufe will dir die eine Antwort geben, wer bin ich eigentlich, zu wem gehöre ich? Und Taufe ist ein Geschenk, um Klarheit in diesen Fragen zu bekommen. In der Taufe spricht Gott zu dir, du gehörst zu mir. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Das, was in der Taufe geschieht, hat Auswirkungen auf dein gesamtes Leben. Es ist nicht nur Momenterfahrung, sondern das wirkt sich aus. Und wenn du Zweifel hast über deine Identität, dann bist du genau da richtig. Und wenn du eine Erfahrung mit Gott machen möchtest, wenn du Jesus erleben willst, dann lade ich dich ein, dich taufen zu lassen. Wenn du ganze Sachen mit Gott machen willst und sagst, oh Gott, ich will mehr von dir, ich will dich mehr verstehen, ich will dein Herz besser, ich will dich einfach erleben, ja? Ich will wissen, wie du bist, wie du tickst, wie du drauf bist und warum du so und so bist und warum du dich so und so verhältst. Ich will dich, Gott, wirklich, wirklich kennenlernen. Ich will wirklich mit dir gehen, du sollst mein allerbester Freund sein, ja? Dann bist du richtig in der Taufe. Und du kannst sicher sein, dass Gott dir in der Taufe begegnen wird. Wie er das machen wird, weiß ich nicht. Da gebe ich dir keine, das kann ich dir nicht sagen, aber er wird dir begegnen. Und darum geht es. Und in dieser Begegnung in der Taufe spricht Gott in dein Leben: Du bist mein geliebtes Kind. Amen.